SRF 3.
Was ein Herzinfarkt oder doch eine Kugel im Rücken? In Bern will ein Rechtsmediziner überprüfen, wie zuverlässig hierzulande die Todesursache ermittelt wird. Das gefällt nicht allen.
Viele helfen auch mit, den Sarg zu schließen, einfach als Abschied, und dann wird er einfach wieder geöffnet und die Verstorbenen rausgenommen,
sagt der Bestatter. Sind Sie genügend gut versichert oder darf es doch noch eine Zusatzversicherung mehr sein? Versicherungsmakler bekommen Millionen an Provisionen, wenn sie uns neue Angebote verkaufen. Wurde das Bild gekauft oder geraubt? Der Fall Gurlitt gibt der Schweizer Forschung Auftrieb.
Die Provenienzforscherinnen hat es vor 10 Jahren kaum gegeben. Jetzt ist es ein breites Betätigungsfeld,
sagt der Historiker. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber zum Nachrichtenüberblick mit Mario Sturmi.
Die Bahngütergesellschaft SBB Cargo soll nicht privatisiert werden, sondern eine Tochter der SBB bleiben. Das ist die Meinung des Bundesrats. Er hat verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie sich SBB Cargo weiterentwickeln könnte. Der Bundesrat schreibt nun, die beste Lösung für die Zukunft sei, wenn der Bund auch beim Cargo-Bereich der SBB weiterhin die Mehrheit habe. Langfristig sollten aber Partner und Großkunden von SBB Cargo über eine Minderheitsbeteiligung mit einbezogen werden. Die Schweiz bezahlt weiterhin einen Beitrag an das UNO-Umweltprogramm. Der Bundesrat hat für die nächsten 2 Jahre knapp 4,4 Millionen Franken genehmigt. Das ist gleich viel wie bisher. Weiter will der Bundesrat eine Schweizer Delegation an die Versammlung des UNO-Umweltprogramms im Dezember in der kenianischen Hauptstadt Nairobi schicken. Die Behörden müssen den Tod eines Rekruten weiter untersuchen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Eltern des jungen Mannes hatten gegen die Einstellung der Strafuntersuchung Beschwerde eingelegt. Der damals 19-Jährige erlitt im Sommer 2012 in der Rekrutenschule einen Herzstillstand. Wenige Tage später starb er. Weiter untersucht werden soll laut Bundesgericht das Verhalten der Ärzte bei der Aushebung des jungen Mannes. Dort war eine Herzerkrankung erkannt worden. Es wurde festgehalten, dass die Werte des Mannes im Rahmen der Norm seien und dass er diensttauglich sei. Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will vorerst nicht nach Spanien zurück und in Belgien bleiben. Das sagte Puigdemonts belgischer Anwalt im niederländischen Fernsehen NOS. Er fürchte, dass Puigdemont in Spanien keinen fairen Prozess bekomme und es liege auf der Hand, dass sein Mandant vorerst abwarten werde. Der Staatsgerichtshof in Madrid hat Puigdemont für morgen und Freitag vorgeladen. Zu einer Meldung der Kantonspolizei Bern. Im Gebiet Oberburg und Burgdorf ist um 11 Uhr ein Alarm ohne Sirene ausgelöst worden, wegen eines Brandes mit starker Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich in ein Gebäude zu begeben, die Fenster und Türen zu schließen und die Lüftung und Klimaanlagen abzustellen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.279 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 16,42 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,002. Das Wetter. Es bleibt heute Nachmittag sonnig. Vereinzelt ziehen Wolkenfelder vorüber. Morgen Donnerstag scheint noch teilweise die Sonne. Die Temperatur erreicht rund 14 Grad. Im Norden weht mäßiger Südwestwind.
Info 3 Mittag.
Ein Mensch stirbt, doch als tot gilt er erst, wenn ein Arzt sein Ableben bestätigt hat auf einem Totenschein. Dort muss der Arzt auch Angaben zur Todesursache machen. War es ein natürlicher Tod, ist von einem Gewaltdelikt auszugehen oder ist die Todesursache schlicht unklar? Dabei passieren häufig Fehler, vermutet der Berner Rechtsmediziner Christian Jakowski. Deshalb will er nun während eines Jahres alle Leichname, die ins Krematorium Bern gebracht werden, vor der Einäscherung nochmals untersuchen. Den Bestattern gefällt diese Idee nicht. Brigitte Mader berichtet.
Ein Friedhof außerhalb von Bern. Bestatter Benny Hochuli hat alles vorbereitet für die Urnenbeisetzung. Die Vorstellung, dass man die Verstorbene vor der Kremation nochmals gründlich angeschaut hätte, damit hat Hochuli Mühe.
Wir geben uns sehr Mühe, die Verstorbenen in Anstand und Würde in den Sarg zu legen. Da kommen zum Teil von Angehörigen auch Briefe rein oder Schmuckstücke rein. Viele helfen auch mit, den Sarg zu schließen. Als letztes einfach als Abschied und dann wird er einfach wieder geöffnet und die Verstorbenen rausgenommen.
Und das störe die Totenruhe und den Trauerprozess. Der Berner Rechtsmediziner Christian Jakowski sieht sich nicht als Unruhestifter.
Wir werden den Leichnam lediglich von außen anschauen und nach möglichen Hinweisen für eine nicht natürliche Todesart suchen, sodass aus meiner Sicht hier nicht von einer relevanten Störung des Totenfriedens gesprochen werden kann.
Bei der ärztlichen Leichenschau wird viel übersehen, das zeigt eine deutsche Studie. Da gab es jenen Fall, bei dem ein Herzinfarkt als Todesursache angegeben wurde. Dabei hatte der Verstorbene eine Kugel im Rücken. Jedes zweite Tötungsdelikt bleibe unentdeckt, so die Studie. Und auch hierzulande passierten Fehler. Das sind zum Beispiel Angehörige, die kein Verständnis haben, dass man einen Leichnam auch auf den Rücken wenden muss. Auch eine zu große Nähe zwischen Arzt und Angehörigen könne ein Nachteil sein für eine gewissenhafte Leichenschau. Wie viel schief läuft, will nun die Berner Studie herausfinden und dafür die rund 2.500 Leichname, die jedes Jahr im Krematorium in Bern verbrannt werden, nochmals anschauen. Angehörige, die damit nicht einverstanden sind, müssen von sich aus aktiv werden. In Deutschland ist diese Leichenschau unmittelbar vor der Einäscherung nicht nur üblich, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Ist das Ziel der Berner Studie, dass dies auch in der Schweiz zum Standard wird? Christian Jakowski lässt dies offen.
Man kann sicherlich auf der einen Seite die erste Leichenschau verbessern, die Bedingungen verbessern, unter denen die durchgeführt wird. Oder man kann eben ein System ähnlich dem in Deutschland etablieren, dass es systematisch untersucht wird.
Eine Idee, die für Bestatter Benny Hochuli gewöhnungsbedürftig ist. Wichtig ist für ihn in diesem Fall,
vorausgesetzt die Angehörigen wollen den Untersuch, dass wir da sind vor Ort und helfen, den Verstorbenen aus dem Sarg zu nehmen und aber auch wieder in den Sarg einzubetten,
um den Verstorbenen so bis zuletzt mit Würde zu behandeln.
Info 3 Mittag.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit klingelt auch wieder vermehrt das Telefon. Versicherungsmakler versuchen, neue Krankenversicherungen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Kein Wunder, denn dafür bekommen sie hohe Provisionen, wie eine neue Studie zeigt. Glaubt man der Statistik, werden Provisionen aber fast nur im Zusatzversicherungsbereich gezahlt, nicht bei den Grundversicherungen. Sind Provisionen bei den Grundversicherungen also kein Problem? Doch, dies zeigt der Beitrag von Charlotte Schackmar und Dorothea Simeon.
428 Millionen Franken haben Versicherungsmakler und Agenten 2016 an Provisionen verdient für die Vermittlung von Krankenzusatzversicherungen. Für die Vermittlung von Grundversicherungen hingegen sollen Makler und Agenten nur gerade 33 Millionen Franken erhalten haben. Das zumindest zeigen die neuesten Zahlen der Statistiken vom Bundesamt für Gesundheit und der Finanzmarktaufsicht. Der Vergleichsdienst Moneyland hat die Zahlen zusammengetragen. Die Zahlen suggerieren, dass Provisionen im Grundversicherungsbereich kein Problem sind. Aber
ganz so eindeutig kann man es leider nicht sagen, weil in der Praxis keine strikte Trennung zwischen Zusatz- und Grundversicherung besteht bei den Provisionen,
sagt Benjamin Manz, Geschäftsführer von Moneyland. Dass die Statistiken Unschärfen haben, liegt in Folgendem.
In der Praxis ist es häufig so, dass Grundversicherungen zusammen mit Zusatzversicherungen vermittelt werden und dass man auch höhere Provisionen erhält als Makler, wenn man sowohl Zusatz- als auch Grundversicherung vermittelt,
erklärt Benjamin Manz. Im Klartext, ein Teil der über 400 Millionen Franken Provision, die in der Statistik der Zusatzversicherung auftauchen, müsste wahrscheinlich der Grundversicherung zugeschlagen werden. Das ist wichtig zu wissen, wenn es darum geht, ob Provisionen die Krankenkassenprämien in der Grundversicherung mit anheizen. Die Vermengung von Provisionen aus Zusatz- und Grundversicherung sei rechtlich nicht erlaubt, sagt Rechtsprofessor Urli Kieser.
Wenn in der Grundversicherung Provisionen bezahlt werden, muss natürlich diese Provision in der Grundversicherung ausgewiesen werden. Das heißt, es darf nicht zwischen Grundversicherung und Zusatzversicherung hin und her geschoben werden.
Auch gelten Bedingungen, wenn Krankenkassen, Maklern und Agenten Provisionen zahlen für Krankenversicherungen. Provisionen müssen transparent gemacht werden, dürfen nur die effektiven Unkosten decken und dürfen die freie Wahl der Krankenkasse durch den Kunden nicht beeinträchtigen. Gerade letzteres sei im Alltag das Problem, sagt Benjamin Manz.
Häufig schwatzen Makler und Agenten mit falschen Versprechungen Versicherungen auf, um an die Provision zu kommen.
Vor allem an die Superprovisionen. Solche erhalten Makler zusätzlich zur Vermittlung, wenn sie besonders viele Kunden beim gleichen Versicherer platzieren. Gerade Superprovisionen führten zu Fehlberatungen, sagt Benjamin Manz. Der Rechtsprofessor Uli Kieser gibt Manz recht.
Superprovisionen sind aus meiner Sicht kritisch, und zwar eben deshalb, weil die Provisionen in der Grundversicherung nur die Unkosten abdecken dürfen, und Superprovisionen decken natürlich weit mehr ab als die Unkosten.
Info 3 Mittag.
In Bern werden morgen erstmals Werke aus dem Nachlass des verstorbenen deutschen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt ausgestellt. Einer der Kuratoren der Ausstellung ist der Historiker Georg Kreis. Er war auch Mitglied der sogenannten Berger-Kommission, welche die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg erforscht hat. Er sagt, nur dank dem Fall Gurlitt sei die Raubkunstforschung in der Schweiz seit Berger weitergekommen. Lukas Schmutz berichtet.
Raubkunst war lange fast ein Fremdwort in der Schweiz, bis die Berger-Kommission am Ende der 90er Jahre ihren genauen historischen Blick auch auf diesen Aspekt der Schweiz in der Nazizeit richtete. Georg Kreis gehörte zu den Autoren der Studie damals, und im Rückblick bringt er die Geschichte so auf ihren wunden Punkt.
Die unmittelbare Nähe zum Dritten Reich hat die Schweiz zu einem wichtigen Umschlagplatz für Fluchtkunst und Raubkunst gemacht.
Wie bei den nachrichtenlosen Vermögen stellte sich auch bei der Raubkunst die Frage, was die Schweiz nun tun könne. Eine große Entschädigungszahlung wie bei den nachrichtenlosen Vermögen stand nicht zur Debatte, aber wenigstens helfen herauszufinden, ob es in der Schweiz noch Raubkunst gäbe, das wollte die Schweiz. Darum unterzeichnete sie 1998 die Washingtoner Erklärung zur Aufarbeitung der Raubkunstvergangenheit. Was sie für die Schweiz bedeutete, sagt Kreis so.
Da ist man eine Verpflichtung eingegangen, speziell in öffentlichen Sammlungen wirklich die Herkünfte, die Biografien der einzelnen Werke abzuklären.
Doch die Verpflichtung sei so gut wie toter Buchstabe geblieben, sagt Kreis. Und in der frustrierenden Bilanz des Bundesamtes für Kultur hieß es 2010, der Handlungsbedarf sei groß und dringend. Doch weiter passierte nichts, und das wäre bis heute so geblieben, meint Georg Kreis, wenn es den Fall Gurlitt nicht gegeben hätte.
Der Fall Gurlitt ist sicher ein Glücksfall. Man packt etwas, was sich da anbietet, und macht etwas Gutes daraus.
Mit der Debatte um die Annahme der Sammlung begannen nämlich die interessierten Kreise wie neu auf die Schweiz zu blicken, und nun flossen endlich auch Bundesgelder in die Herkunftsforschung. 1 Million Franken im letzten Jahr, um eben heikle Einzelfälle abzuklären. Dank der Herkunftsforschung wurden die Erkenntnisse zur Raubkunst nicht nur beim Gurlitt-Nachlass selbst, sondern allgemein verstärkt und systematisiert. Deshalb lautet das aktuelle Fazit von Georg Kreis zur Raubkunstforschung so.
Mit dem Fall Gurlitt ist eine erhöhte Sensibilisierung der Problematik gegenüber eingetreten, und ich wünsche mir einfach, dass die erhalten bleibt.
So steht die Gurlitt-Ausstellung, die morgen eröffnet wird, für Georg Kreis symbolisch dafür, dass nach dem ersten Schritt der Raubkunstforschung durch die Berger-Kommission nun endlich der notwendige zweite erfolgt ist.
Das war Info 3, verantwortlich für die Sendung Valerie Wacker und Damian Rast. Einen schönen Mittag.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.